Tore, Flut und E-Mail-Leak. Richtig was los in Magdeburg.
Wie Käferlarven die Thüringen-Liga lahmlegen.
Und was ist eigentlich in den letzten Wochen in Jena los? Wir sprechen mit Investigativjournalist Per Vorder-Wühlbecke.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen wir mich vernünftig, kriegen sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ja, wunderschönen guten Tag, Jungs. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Im Osten geht die Sonne auf. Die 6. Folge, ey. Mittlerweile kann ich Montagmorgens gar nicht mehr ohne euch. Also es ist wirklich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es anders ist.
Sofort Laptop auf, Kamera an.
Sofort Laptop auf
und los. Hierher gerollt.
Ich wach eigentlich auf und laber schon direkt los. Und dann muss ich einfach nur das Mikro anschalten und dann ist
es. Träumst du schon von Patty Fritsche?
Das ist
mit meiner bunten Badehose.
Ich würde sagen, wir machen es, wie es jetzt eigentlich hier schon Tradition ist und stellen uns erstmal gegenseitig vor, oder?
Ja, ich freue mich extrem heute tatsächlich, denn der Head of Choreografie von Rasenballsport Leipzig ist mit dabei, Alex Küpper.
Das ist frech, den musst du irgendwann zurückkriegen. Ja, trotzdem wunderschönen guten Morgen in die Runde und der Mann, der vergangene Woche mit Kamera hinter der Geschäftsstelle des 1. FC Magdeburg gesichtet wurde, der ist auch mit dabei, Gregor Rühl.
Das wird hier zu so einem kleinen fiesen Sticheln, ne? Ich mach. Er hatte heute Morgen schon ein Headset und ein Mikrofon in seinem Müsli. Danach gab's Freistoßspray unter die Achseln. Genau deswegen sprüht er jetzt auch vor Motivation. Tag, Paddy Fritsche.
Das ist witzig, weil tatsächlich, ich habe mich ja vorbereitet auch mal, ausnahmsweise für meine Spiele, die ich so am Wochenende behandle. Ich war in Dresden am Start gegen Schalke, 2. Bundesliga, und Robert Hartmann hat gepfiffen. Und lustigerweise ist Robert Hartmann der erste Schiedsrichter gewesen im deutschen Profifußball, der, ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, 2014 oder 15 da im September das Freistoß-Spray benutzt hat. Deswegen passt
das. 10 Jahre gibt es das schon wieder?
Und ja. Genau das wusste ich natürlich alles und habe das recherchiert das ganze Wochenende. Ich habe nicht geschlafen, nur damit ich dir diese fantastische Anmoderation schreiben kann.
Das ist sehr nett, aber du hast, ja, ich habe mich auch gewundert tatsächlich, Küppi, das gibt's schon wieder 11 Jahre, das Ding. Also ich habe auch das Gefühl, es ist noch nicht so lange, aber seit 11 Jahren liegt Schaum auf dem Rasen.
Ey, Wahnsinn.
Wie geht's euch denn? Hattet ihr ein gutes Wochenende? Paddy, du warst in Dresden. Küppi, wie bist du drauf? Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte auch ein halbwegs entspanntes Wochenende. Ich habe mir tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben nach 29 Jahren in Bayern eine Lederbuchse gekauft.
Ja, hast du die an heute?
Nee, habe ich nicht an, aber ich habe sie hier liegen. Ich kann sie euch immer schnell.
Hey, zeig doch bitte mal für uns.
Zeigen.
Ach so, weil Wiesnauftakt ist bald, ne? Geht es nicht bald
los wieder bei euch da irgendwie? Bei uns zu Hause ist jetzt Volksfest und dann habe ich das am Samstag verknüpft. Ich war bei den Löwen im Stadion an der Grünwalder Straße. Ausgleich 90+7, komplette Ekstase, war richtig geil. Und dann bin ich von da direkt in den Trachtenladen und habe mir das Ding gekauft. Zum ersten Mal in meinem Leben.
Jetzt haben
Früher habe ich mich als alter Westfale.
Stark, Glückwunsch. Jetzt haben wir allerdings schon wieder die Hälfte aller Hörer verloren, wenn hier ein Westfale davon erzählt, dass er sich eine Lederhose gekauft hat für die Wiesn. Deswegen fange ich alle mal ganz kurz ein und rede davon, dass wir viele Nachrichten bekommen haben, Paddy, dass Goldi-Cola doch ein fantastisches Getränk ist.
Ich glaube, das war das meiste, was wir bekommen haben, ja. Also Goldkrone, ne? Nicht Goldkrone, Goldkrone, ne?
Cola. Goldkrone, Cola.
Wir haben letzte Woche
genau über den Kirmes-Cup geredet in, wo war es, Ingersleben?
Grävenroda ist der immer.
In Grävenroda gegen Ingersleben haben sie aber gespielt und da ging es um das Getränk Goldi Cola. Und du hast das so ein bisschen in Abrede stellen, oder zumindest bezweifelt, ob das gut schmeckt.
Ja,
und da haben aber sind die Leute aber auf die Barrikaden gegangen.
Aber auch wirklich reingehagelt, ne? Also reingehagelt, also in die DMs, aber auch ins Kommentarfeld, in den verschiedenen Podcatchern und so weiter und so fort. Also es war mega witzig. Das sind die Geschichten aus der Basis, die wir genauso suchen, wenn wir sagen, schickt uns eure Fußball-Stories. Dann geht es eigentlich immer um Alkohol, habe ich das Gefühl.
Wer auch reingehagelt ist, ist der 16-Tore-Mann von der SG Brodowin 63, die ja letzte Woche, wir erinnern uns, 35-1 gegen Althüttendorf gewonnen hat. Und Robert Samuel hat 16 Tore geschossen, hat uns geschrieben. Und ehrlich gesagt muss man sagen, er ist ein fantastischer Sportsmann, weil er geschrieben hat in der Nachricht, dass man respektvoll erwähnen muss, dass die 16 Tore nur möglich waren, weil Althüttendorf nur mit 10 Mann angereist war und das Spiel mit 9 zu Ende gebracht hat. Also, und da muss man mal sagen, was ein Sportler, oder?
Ja, das ist groß. Ein
richtiger Ehrenmann. Auf der Gegenseite muss man schon mal die Frage erlauben dürfen, Richtung SC Althüttendorf. Also gab es da valide Gründe für? Wurde sich da im Training nicht abgemeldet? Oder, also wie gesagt, kann ja auch valide Gründe geben. Ab und zu 10 hinzufahren, da ist schon,
da muss einiges schon mal wieder liegen. Da würde ich schon mal wieder Goldie Cola in den Raum werfen. Naja.
Wahrscheinlich.
Wir sind also schon wieder mittendrin im Blick zur Basis. Da möchte ich euch eine ganz schöne Story erzählen, die ich, die schon ja, so ein bisschen aufgegriffen wurde in letzter Zeit. Aber jetzt hat Nele Walter vom SV Groß-Badau in der Kreisliga ihr erstes Spiel gemacht als erste Frau im sächsischen Männerfußball. 4 Jahre lang musste sie warten und hat dann vorvergangenes Wochenende tatsächlich nach geendetem Regelwerk vom Sächsischen Fußballverband völlig zu Recht auf dem Platz stehen dürfen in der Kreisliga-Partie gegen Tschadras. Der Verein hat sehr lange dafür gekämpft und sie tatsächlich sogar auch mehrmals eingesetzt, einfach so, musste Strafe zahlen und dann hat sich der Sächsische Fußballverband dann mal an die Ordnung gemacht und ja, das alles so hingedeichselt, dass sie tatsächlich völlig zu Recht auf dem Platz stehen darf, finde ich, ist eine historische Meldung natürlich, die wir hier auf jeden Fall erwähnen müssen.
Endstand?
Unerheblich, Küppi, unerheblich, weil es geht ja, einfach Frage um die ist, Sache.
Weiße Weste, ja oder nein, in diesem historischen Spiel? Können, stimmt, wir nicht als können wir nicht als unerheblich wegwischen?
Ich wurde von dieser Geschichte so geblendet, dass ich, also von diesem historischen Vorkommnis so geblendet, dass ich natürlich gar nicht auf die, der Endstand ist doch völlig egal.
Ich wollte gerade sagen, Küpi ist wieder so ein Journalistin, weißt du?
Ja, das ist ja gut, so ist ja gut. Ich nehme mich jetzt zurück.
Und außerdem gab es eine Spielabsage in der 6. Liga in Thüringen, also in der Thüringen-Liga. Und zwar, ja, das Duell der BSG Wismut Gera gegen den FSV Wacker Nordhausen musste abgesagt werden, weil Engerlinge, und da gucke ich jetzt in fragende Gesichter bei euch beiden, ja, das sind Käferlarven, Freunde. Das große Krabbeln Engerlinge.
Das sind doch diese richtig fetten, widerlichen, oder?
Ja, diese so weiße Würmer.
Bah.
Ja, ekelhaft, ja, also okay. Doppelstunde Bio hier gerade mal beim Osten geht die Sonne auf. Die haben sich auf jeden Fall irgendwie in Gera da in den Rasen so reingefressen, dass irgendwelche Vögel sich gedacht haben, oh, da stürzen wir uns mal drauf. Und das Ergebnis davon war dann, dass der Platz einfach völlig unbespielbar war. Und,
also die haben richtig ungepflügt dort sozusagen, ja? Die haben richtig da alles rausgepickt und alles, boah.
Ja, ja, verdammt. Und das Spiel konnte auch nicht an einen anderen Ort verlegt werden, weil die Fanszenen sich nicht grün sind, der beiden Vereine. Und die Sicherheit konnte wohl in anderen Spielorten nicht gewährleistet werden. Und so, ja, ist das Spiel abgesagt worden, Leute. So sieht's aus.
Ja, Küppi, da gibt's auch keinen Endstand. Schlechter Tag für dich heute bisher.
Da gibt's mal definitiv vorerst keinen Endstand. Das stimmt.
Die Folge ohne Ergebnisse. So, das war der Blick zur Basis. Finde ich herrlich, dass wir hier am Anfang immer mal so ganz kurz in die Basis eintauchen und uns auf die sächsischen und thüringischen und brandenburgischen Dörfer und wo auch überall uns reinlesen und diese Themen ausgraben. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Wir gehen mal rein, würde ich sagen, in das Sportliche, ein bisschen auf höherem Niveau. Und da muss man natürlich, glaube ich, ganz am Anfang einfach mal über die Wahnsinnsgeschehnisse auf den Rängen vorm Spiel Leipzig gegen Heidenheim sprechen. Also was da los war,
ja.
Freunde.
Ja, Kontenance bewahren. Das ist relativ witzig, weil ich habe mit dem Kollegen von Sportcast ist quasi die Produktionsfirma, ne, die ganzen Spiele in Liga 1 und 2 produziert für die TV-Sender und für die Hörfunkanstalten, alle Kabel legt und so weiter und so fort. Und der Kollege hat mir erzählt, er war in Leipzig gestern, ich mache kurz den großen Bogen, weil es umso witziger wird. Und er meinte dann, dass sogar zu ihm Leute gekommen sind aus der Fankurve und eben aus der aktiven Fanszene von Rasenballsport Leipzig, die es ja auch da gibt, ne? Das ist ja auch einfach so, Gottes Willen, mit dem Klingelbeutel sozusagen für Choreos spenden. Ne? Weil das ist natürlich gang und gäbe, dass sich Choreos häufig zumindest auch aus der Kurve herausfinanzieren und eben durch die Fans. Und ich habe das so gehört und habe dann die Choreo das erste Mal gesehen, sozusagen, für was da so gespendet wurde in Leipzig.
Ja, die sind alle knapp bei Kasse, die Leipziger, glaube ich. wenn ich mir die Choreo so angeschaut habe. Also um nur mal alle thematisch kurz abzuholen, ja. Es gab eine Choreo vorm Spiel in Leipzig gegen Heidenheim und wie Sie sehen, sehen Sie nicht so viel. Sag ich mal so, es wird sich bei Choreos ja oft kreativ ausgelebt, aber das war so ein bisschen dürftig. Also es gab ein großes Banner, was hochgezogen wurde vor Block und darauf war so ein Knopf mit der Aufschrift Restart, den eine Hand betätigen sollte. Aber es sah so ein bisschen aus, als wird da noch 2, 3, 4 Schritte kommen von der Choreo, aber die kamen irgendwie nicht.
Köppi, wie also man muss dazu sagen, dass das Banner war ja auch durchsichtig, ne? Also das ist jetzt nicht sozusagen, es ist einfach ein cooles Banner irgendwie oder ein Banner, was auch in anderen Blöcken hochgezogen wird, was voll bemalt ist oder voll besprayt ist und keine Ahnung was. Sondern es ist halt ein durchsichtiges Banner gewesen, was hochgezogen wurde und darauf dann in der Mitte nur so ein kleiner roter Knopf, eben dann mit so einer Pfeil oder so einem Maustastenpfeil quasi, wie man das vom PC her kennt, wo dann halt drauf gedrückt wird. Das ist so eine Goofy-Hand, so eine Mickey Mouse. Ja, so eine
Comic-Hand, genau.
Genau, so eine Comic-Hand. Und klar, also man weiß jetzt zum Beispiel nicht, ne, was der Verein da jetzt genehmigt hat und was nicht. Es kann auch sein, dass was anderes vorbereitet war, ist ja durchaus alles möglich. So war es halt. Ich sag mal so, was halt Öl ins Feuer von Fußball Deutschland, was die generelle Grundhaltung von vielen Fans und aktiven Fanszenen gegenüber RB Leipzig betrifft. Und das war halt ein Geschenk, weil das genau der eine oder ein Kritikpunkt ist von vielen in Richtung RB Leipzig, muss man ja einfach ehrlich sagen. Und mit so einer Choreografie, die das Wort teilweise gar nicht verdient hat, deswegen also unser Head of Choreografie RB Leipzig, Alex Küpper, ich weiß nicht, was da deine Idee heute war oder gestern war.
Am Wochenende. Ja, das frage ich mich tatsächlich auch bis heute. Und vor allem habe ich mich aus rein sprachlicher Sicht auch gefragt, ich habe noch nie von einem Restart-Knopf gehört. Ich kenne immer nur den Reset-Knopf. Oder? Habt ihr schon mal einen Restart-Knopf gehört?
Finde ich gut, dass wir diese Choreo auf dieser Ebene auch nochmal.
Müssen wir einfach ganz kurz hier analysieren, dass selbst an diesem eigentlich so einfachen Punkt da am Ende gar nichts stimmt. Ja, bringen wir es auf den Punkt. Das Ding sah kümmerlich aus, gerade an einem Wochenende, wo wir in Stuttgart und in Dortmund und letzte Woche am Millerntor und an der Alten Försterei und die ganz großen Dinger gesehen haben, dann passte das einfach ins Bild.
Wie gesagt, vielleicht ist es auch eine Erlaubnisgrundlage, die gefehlt hat. Zum Sportlichen muss man sagen, es hat die Mannschaft ausreichend angezündet. RB Leipzig hat gewonnen, 2:0 gegen Heidenheim. Was denn? Hat 2:0 gewonnen gegen Heidenheim. Schöne Tore dabei gewesen, die beiden von Baumgartner und Romelu, dem neuen Stürmer aus Izmir, gekommen aus der Türkei. RB Leipzig souverän, das kann man schon sagen. Nach vorne, wie so häufig letzte Saison, der letzte Pass, der nicht so gepasst hat. Heidenheim, glaube ich, kann man sich berechtigt Sorgen machen auf der Gegenseite. Deswegen, das Sportliche, das war ruhig und souverän. Und die Choreo dazu in Summe verleitet mich dann zu sagen, 3 Punkte für Leipzig und dann können wir auch gerne über das Spiel sprechen, nicht Kübi, sondern wo Gregor war, glaube ich, ne? Auf Ufer Süd.
Genau, ich habe mir das Spiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin angeschaut, hat ja dann auch wieder ganz gut gepasst, weil ein Verein aus dem Osten quasi nach Westfalen gekommen ist und, sag mal so, choreomäßig, ja, war dann doch ein kleines bisschen mehr los auf der Südtribüne. Was vielleicht auch den BVB da wirklich angetrieben hat, dann doch ein bisschen effektiver und ein bisschen besser zu spielen als gegen St. Pauli letzte Woche. Die haben 3:0 gewonnen. Ehrlich muss ich aber auch sein und sagen, dass das Spiel auch hätte ein ganz gutes 0:0 sein können. Also ich war von beiden Mannschaften spielerisch jetzt nicht so wirklich angetan. Der BVB hat halt einfach Guirassy vorne drin, der gefühlt zwei Möglichkeiten oder eine Möglichkeit braucht, aus der er dann trotzdem 2 Tore macht. Union mit ordentlich Kapelle da, auch auf dem Sonntag aus Berlin nach Dortmund waren, glaube ich, auch also komplett voller Gästeblock. 7.000-8.000 Leute haben da ordentlich Alarm gemacht. Allerdings spielerisch fand ich das noch etwas dürftig. Also da war nicht viel los nach vorne. Steffen Baumgart hat am Seitenrand 3, 4 Mal seine Mütze abgezogen. Also der war auch ab und zu mal ein bisschen sauer.
Hat er wieder gedampft? Hat Baumgart wieder gedampft? Manchmal dampft er so lustig, weil der so komplett hochfährt. Und siehst du wirklich so diesen Wasserdampf an seinem Körper so aufsteigen, wenn es draußen kühler ist und er mit Weste dasteht.
Ja, wenn es vielleicht ein bisschen kühler gewesen wäre gestern draußen, dann hätte er wahrscheinlich gedampft, aber es war wirklich sehr warm in Dortmund. Deswegen hat er sicherlich innerlich sehr gedampft, weil das war noch nicht so wirklich doll, was seine Unioner da abgeliefert haben. Sehr, sehr doll allerdings das Spiel auch gestern Magdeburg gegen Fürth. Und ich sag mal so, da war also in Magdeburg war ein bisschen was los letzte Woche, oder? Küppi, hast du dir das Spiel angeschaut oder die Highlights dir angeschaut?
Habe ich getan und man muss sagen, dass es natürlich ein völlig irrwitziges Ding ist, wo der erste FC Magdeburg in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 4:4 erzielt und das Spiel trotzdem verliert. Das kann einer Mannschaft einen nachhaltigen Knick verpassen, wenn du dieses Ding am Ende doch noch aus der Hand gibst. 90+9, glaube ich, war es am Ende phasenweise unterirdisch verteidigt und das sind halt so Momente, da musst du am Ende einfach durchziehen und mindestens diesen einen Punkt mitnehmen. Tut schon richtig weh, zumal man merkt, jetzt die Defensive beim ersten FCM bei weitem nicht mehr so sattelfest wie an den ersten zwei Spieltagen. 8 Gegentore in den letzten beiden Spielen, das ist eine ganze Menge, das muss in jedem Fall wieder besser werden. Und ja, wie gesagt, also wenn du dich so zurückkämpfst, wenn du diese Moral an den Tag legst und am Ende trotzdem komplett mit leeren Händen dastehst, das ist schwer zu verarbeiten. Das war der große Aufreger gestern und du hast es ja gerade schon mal angedeutet, ja, dass es auch in der Vorwoche schon einigen Diskussionsstoff gab.
Letzte Woche hat ganz Fußball Deutschland über einen Riesentransfer gesprochen, ja, aber der für mich war der viel größere auf jeden Fall, mit viel mehr Wirbel war der in Magdeburg da über den Tisch 100%. Ging.
Ja, da braucht es auch nur 85 Millionen Euro weniger dafür, aber also, um alle abzuholen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich muss lachen, während ich das sage, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass das an jemanden vorbeigegangen ist, der schon eine halbe Stunde unseren Podcast hört hier oder eine Viertelstunde. Es geht um die E-Mail-Affäre, nennen wir es mal so, den Leak in Magdeburg, da war ein Regionalligaspiel, wo ja die zweite Mannschaft gespielt hat und da sind entsprechend auch immer Fans auf dem Gelände und um es ganz kurz zu umreißen, hat ein Fan des FC Magdeburg, ein mutmaßlicher Fan, machen wir es mal ganz, ganz vorsichtig, des ersten FC Magdeburg durch die Büroscheibe mit fast heruntergelassener Jalousie, aber eben nur fast heruntergelassener Jalousie.
So sagt der Verein, ne? Also es gibt auch
so Stimmen, sagt der Verein das. Genau. Hindurch fotografiert, vielleicht fand auch die Fensterscheibe einfach schön. Es ist aber bei Fenstern so, dass man durchgucken kann. Und in dem Raum, im Büroraum, war der Laptop, der PC noch offen von Ottmar Schork, glaube ich, ne? War das seiner oder war das jedenfalls irgendwas in Richtung Führungsetage FCM?
Das ist nicht klar, von wem das war, aber...
Genau. Sagen wir einfach Führungsetage FCM, weil da eine Mail eben aufgeploppt ist aus St. Pauli und da ging es um den Transfer von Cars von Magdeburg nach St. Pauli und das war sozusagen in der Mail dann die Bestätigung für die Fans von Magdeburg und auch für St. Pauli, ohne dass der Verein wollte, dass das nach außen dringt, dass Cars eben wechselt und ja, Holtrio, 2 Tage später ist er auch tatsächlich gewechselt, also es war auch keine Ente, es war kein Fake-Foto, es ist halt wirklich passiert. Und jetzt gibt es natürlich wüste Äußerungen in verschiedene Richtungen bezüglich dieser E-Mail-Affäre, dieses E-Mail-Leaks. Magdeburg hat ein Statement gepostet, hat das zur Anzeige gebracht, hat den Fan da entsprechend auch scharf kritisiert an der Stelle, ne, dass das eben extrem rufschädigend ist für den Verein und Co., dass das überall in der Presse stand. Gregor, vielleicht erstmal der Ball zurück zu dir. Wie ist denn deine Meinung? Ist es rufschädigend und von wem der Ruf und wie siehst du die ganze Nummer?
Also, ich habe so viele Fragen zu dieser ganzen Geschichte. Erstens mal, das wollte ich euch jetzt beide mal fragen, findet ihr es auch immer komisch dann bei solchen Geschichten, dass solche Transfers in so einer Millionenhöhe mit so ganz einfachen E-Mails einfach so besprochen werden? So, das war ja wirklich, also ich habe mir die E-Mail durchgelesen, es war halt so ein Vierzeiler, wo dann irgendwie so drin steht, ja, und wir würden den dann kaufen und dann die und die Summe. Und dann denke ich mir so, das ist so eine E-Mail, die ich auch manchmal irgendwie so an so einen Kollegen schreibe, so von wegen, ja, lass mal irgendwie 10:50 Mittagspause machen. Und genau so eine E-Mail schicken die halt auch einfach sich so rum. Also offensichtlich funktioniert es so, aber ich dachte immer, es ist alles viel offizieller.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht noch irgendwie eine PDF anhängt dann oder sowas, nochmal ein offizielles, man spricht ja auch von offiziellen Angeboten und Wir brauchen bitte nochmal ein offizielles schriftliches Angebot mit aufgedröselt, was dann eben ja auch Boni betrifft und was ja auch dann alles möglich ist. Ich glaube, das ist einfach jetzt so ein Vierzeiler. Da hängt, glaube ich, noch was dran.
Da steht ja auch mit dabei, dass es noch um den Medizincheck geht und wir würden ihn dann abstellen für Medizincheck und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn es dann wirklich darum geht, diesen Transfer fix zu machen, dann hast du da auch digitale Unterschriften, die hin und her geschickt werden und so. Aber ja, das die stimmt. Abstimmung, die ist so ein bisschen auf lapidarer Ebene.
Ja, also wenn ich mir, also ja, das stimmt natürlich, da hing ein Angebot noch dran, da hängt eine PDF dran, aber sagen wir mal so, trotzdem, dass so diese Mail, ne, also wie, wenn ich daran denke, wie oft ich schon Mails versehentlich an den anderen Kevin Müller geschickt habe, weil der halt auch in meinen Kontakten ist, also ich find's schon irgendwie witzig. Auch witzig fand ich die große Rolle des Wortes Jalousie, was irgendwie ab und zu falsch geschrieben wurde, glaube ich, auch vom FCM selber. Da hat sich auf jeden Fall ein Teil des Internets drüber beschwert. Insgesamt ist das natürlich maximal unglücklich, diese ganze Nummer. Also der FCM hat natürlich dann gesagt, dass es furchtbar ist und dass es rufschädigend ist, wenn man so ein Foto macht und das ins Internet stellt. Dann würde ich aber mal sagen, also entweder du machst mal deinen Bildschirm aus oder du machst da wirklich die Jalousie zu und siehst selber zu, dass du halt irgendwie, dass sowas nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Also
ich habe einen Kommentar gelesen bei Instagram, der, finde ich, hat es für mich super zusammengefasst. Hat einer geschrieben, ich weiß nicht mehr wo leider, mein Gott, also er hat jetzt auch keine Staatsgeheimnisse irgendwo geleakt, ne? Also es ist ein Transfer, der 2 Tage später sowieso festgestanden hat. Natürlich ist es rein rechtlich betrachtet, ne, die Klammer muss man setzen, ist das natürlich höchst problematisch und sicherlich auch verboten. Und ne, es ist das Gelände des FC in Magdeburg und Fotos durch Fensterschießen veröffentlichen, das kenne mich jetzt juristisch nicht genau aus, das wird schon verboten sein, so wie es der FC eben auch sagt. Ich denke mir aber auch so, erstmal machst du den Bildschirm aus, weil das wird dir, keine Ahnung, ab dem ersten Praktikum, was du irgendwo machst, in unserer Generation, aber auch später, sobald irgendwo ein PC rumsteht, immer wieder gesagt, wenn man den Raum verlässt, wenn man sich irgendwo nur einen Kaffee holen geht oder so, bitte einfach in den Energiesparmodus Bildschirme aus oder man klappt den Laptop zu und so weiter und so fort. Und ich muss auch mal, also ganz ehrlich, ich finde, das ist vielleicht jetzt eine exklusive Meinung, man hätte das auch von Magdeburger Seite irgendwie auch ein bisschen souveräner und cooler lösen können als mit so einem polternden Statement, finde ich persönlich. Ich denke mir so, ey, ich hätte da ein riesen Social-Media-Ding draus gemacht und ich hätte auch als St. Pauli den Transfer so veröffentlicht als Video online, indem ich Cars irgendwie durch ein Bürofenster fotografiert hätte oder irgendwas. Ich hätte es voll aufgenommen, ich hätte es voll ausgeschlachtet und als Magdeburg, ganz ehrlich, da jetzt so, ja, es ist rufschädigend und so weiter und so fort. Das mag stimmen, aber was viel rufschädigender ist für mich, ist dann so ein Mimimi draus zu machen, wenn man eben zum Teil auch selber schuld ist. Und das ist man zum Teil für mich. Ich hätte es viel cooler gefunden und es hätte in meiner Wahrnehmung für ein viel positiveres Image gesorgt, wenn du mit einem richtig lustigen und irrwitzigen Statement drauf reagiert hättest und das Ganze hops genommen hättest sozusagen, dass du zum Beispiel den Fan triffst, der das Foto gemacht hat irgendwie oder so, den zu Hause quasi irgendwie heimlich fotografiert hast und also so zu tun, als ob, also du nicht wirklich den Fan triffst, sondern halt einen Schauspieler halt. Du kannst da, finde ich, so viel machen, was auf der Straße liegt, wo du die Empörung deutlich machen kannst, die du empfindest als Verein, aber auf eine coole Art und Weise, weil so, finde ich, haben sie es noch mehr zum Thema gemacht. Und so ist es so, weil Leute mögen das ja, wenn man merkt, okay, die fuckt das richtig ab. Und dann sind die ja noch viel mehr angestachelt. So, ich finde, die Kommunikation da ist nicht ganz perfekt gelaufen in dem Punkt.
Tja, verdammte Jalousie, haben sie sich gedacht in Magdeburg in dem Moment. Man muss ja tatsächlich sagen, dass es am Ende ordentlich gelaufen ist. Ne? Also das hat diese Verwerfung gegeben. Aber Martijn Kaas ist dann gewechselt und stand ja am Freitag in diesem Wahnsinns-Derby in Hamburg auch schon auf dem Platz, ist eingewechselt worden, hatte schon 2, 3 gute Aktionen, also hat sofort unter Beweis gestellt, dass er Bundesliga spielen kann von seinen Qualitäten her, hat diese unfassbare Atmosphäre miterlebt. Der FCM hat sich 5 Millionen, glaube ich, in Summe eingesteckt.
Rekordtransfer, ne?
Ja, das Problem, das ich sehe, Martijn Kaas, den wirst du sportlich nicht ersetzen. In der Kürze der Zeit. Heute schließt das Transferfenster. Das ist sportlich ein Abgang, der extrem wehtut. Und klar, du hast jetzt 5 Millionen eingenommen. Vielleicht passiert noch mal was auf dem Transfermarkt. Nichtsdestotrotz ist es sportlich natürlich eine Schwächung. und das in einer Phase, wo du dich sowieso schwer tust. Also was das angeht, durchaus eine schwierige Situation für den 1. FC Magdeburg.
Ja, also was viele nicht wissen, an der Geschäftsstelle werden jetzt gerade die Rollos ersetzt durch diese schönen italienischen Fensterläden. Da ist man wirklich ganz sicher dann, dass das alles zu ist. Ich dachte mir nur, endlich mal Super League in Magdeburg, oder?
Das war ein Super League, ja.
Oh, den muss man glaube ich sogar, den muss man kurz sacken lassen. Da muss man kurz 3 Sekunden im Podcast die Klammer halten. Den
muss man sacken lassen wie einen zu früh veröffentlichten Transfer. So, das Ganze hätte wahrscheinlich in Dresden nicht passieren können, denn da war vorm Spiel so viel Rauch zu sehen, dass man im Prinzip gar nichts gesehen hat. Paddy, du warst vor Ort, hast dir Dynamo gegen Schalke angeschaut gestern. Erzähl mal ganz kurz, ich hatte das Gefühl, es war nicht so eine spannende Begegnung.
Also es war für mich die perfekte Blaupause für das Wort Neutralisation größtenteils. Also erstmal ja, Choreo vor Spielbeginn. Das Glück sozusagen für die DFL, für die Vereine, für den pünktlichen Anpfiff war, dass der Rauch nicht reingedrückt worden ist. Also es waren gelbe und schwarze Rauchfackeln, die gezündet wurden im K-Block. Und das Glück sozusagen in dem Kontext war, dass es das nach oben abzieht. Und es gibt auch manchmal Tage in Dresden von der meteorologischen Grundbasis des Tages, wo es quasi reindrückt ins Stadion und dann alles unten drin hängt. Das war nicht der Fall. Das ist alles, fast alles nach oben sauber abgezogen, auch wenn es ein bisschen schattig dann war. Genau, du sagst es, ich war für die ARD dort, für den Hörfunk, als Reporter. War ganz witzig, weil wir haben, wenn ich für MDR aktuell geschalten war, war ich immer mit dem Kollegen Jens Lampe connected, der Magdeburg kommentiert hat quasi gegen Fürth. Und wir haben immer Konferenz gemacht. Und ich habe gerade ausgeholt, ich habe gerade eingeatmet und schon hatte ich wieder einen Torschrei auf dem Ohr. Und habe direkt wieder abgegeben, weil da so viel Palermo war. Und ich musste ja bis zur 84. Minute warten, bis ich mal ein Tor vermelden konnte. Ja, wie gesagt, den Spielfilm kann jeder irgendwie sich auch reinziehen online, ne? Zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04. Fakt ist, offensiv fehlt es nach wie vor. Da Ferner hat gespielt mit einer Handbandage, Schiene, was auch immer, nach dem Handbruch. Das war lange fraglich, der konnte spielen. Vincent Vermey als Neuzugang fehlt immer noch so. Und vorne in der Offensive fehlt die Durchschlagskraft, auch wenn Stefan Kutschke dann ein Kopfballtor macht, deswegen abseits vom Flankengeber von Jakob Lemmer davor zurückgenommen wurde. Und es ist halt einfach. Und das Gespräch, glaube ich, haben wir schon häufiger geführt und wir werden es noch häufiger führen. Zweitliga-Cleverness und Abgeklärtheit, die einfach Schalke hat, die Dresden noch nicht hat. Der Elfmeter unstrittig. Ich habe lustigerweise neben dem DFB-Schiedsrichterbeobachter gesessen, der mich komplett verdattert anguckte nach diesem Foul von Amoako an Kenan Karaman. Und ich habe mein Headset, ich war gerade nicht on air geschaltet irgendwo, ich habe mein Headset abgenommen, schaue ihn an. Und selbst wir waren uns da sehr schnell oben einig, dass er den pfeifen muss. Warum es da auch immer den Videoassistent gebraucht hat, kann passieren. Ist ihm durchgerutscht, Robert Hartmann. Und machen wir es da nicht fetter, als es ist. Und das Spiel geht 1-0 aus. Der Neuzugang von Dynamo hat noch nicht gespielt. Verteidiger haben sie ja geholt, aus Köln ausgeliehen. Und offensiv, das Gleiche trifft auch auf Dynamo Dresden zu. Ist heute noch theoretisch, ne, man kann noch ein bisschen. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen. Und was man gehört hat von Fans draußen, in der Straßenbahn, an der Straße, im Presseraum sogar, alle haben Angst wegen der Kadertiefe oder Breite von Dynamo Dresden. Und ich glaube, wenn Brendel heute nicht noch, also Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport, nicht noch 2-3 irgendwie Zauberkarten heute rauszieht aus dem Ärmel, dann wird's knusprig bis zum Winter. Aber mehr kannst du im Spiel echt nicht sagen.
Ich hatte mich ja Anfang der Saison relativ positiv geäußert über Dynamo und den 1. FC Magdeburg. Ich glaube auch nach wie vor, dass sie in der Lage sind, die Klasse zu halten, vielleicht sogar souverän am Ende, aber sie müssen schon aufpassen. Ich meine, jetzt gehst du in diese Länderspielpause 2 Wochen und beide haben nach 4 Spieltagen 3 Punkte auf dem Konto. Dynamo 13., Magdeburg 15. und ganz unten drin darf man ja nicht vergessen, mit Bochum, Hertha und dem 1. FC Nürnberg, 3 Mannschaften, die aller Voraussicht nach nicht da unten bleiben werden. Also das ist schon eine Ausgangssituation, die kann relativ schnell, relativ ungemütlich werden für beide Mannschaften. Da müssen sie aufpassen.
Ja, und es ist trotzdem komisch, weil beide spielen irgendwie, zumindest teilweise dominant oder spektakulär, so wie in Magdeburg. Ist halt dann einfach bitter, wenn da nicht so viel unterm Strich stehen bleibt. wir werden es weiter beobachten. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Heute Deadline Day, vielleicht passiert auch noch so ein bisschen was, ob mit oder ohne E-Mail-Leak in Magdeburg. Wir werden es sehen. Ja, wir gehen mal in die dritte Liga. Da werden wir heute nicht so ausführlich über die Spiele sprechen. Ist auch tatsächlich nicht so, ja, nichts so Spektakuläres passiert. Aue hat in Saarbrücken 1-4 verloren. 4 Punkte nach 4 Spielen. Paddy, dein ganz kurzes Statement.
Ja, ich meine, das ist ein Punkt mehr als Dresden hat nach 4 Spielen, ne? Wo wir sagen, boah, das ist ein bisschen arg wenig und 4 Punkte nach 4 Spielen in Aue, da ist auch keiner zufrieden im Erzgebirge. Ich habe es am Samstag gesehen, parallel zur Sportsendung, die ich fürs Radio gemacht habe, im MDR Sachsenradio, haben wir das Spiel thematisch mit drin gehabt. Und auch da kann man die gleiche Leier eigentlich anstimmen tatsächlich, dass Aue auch einen guten Ball spielt und vor allem in Hälfte 1 nach vorne viel unterwegs ist, fleißig ist, versucht, viel macht, sich kümmert und dann äumelst du dir so ein Ding selbst wieder rein mit diesem Fehlpass von Ryan Malone, ohne groß Bedrängnis in die Füße von Saarbrücken gespielt, nach einem Abstoß.
Der ja dann auch noch derjenige ist, der nicht bei Brünker ist, also der sich dann auch nicht nach diesem Fehlpass direkt zum Mann orientiert, also das war wirklich ein doppelter
Und der Einzige, der auch Kai Brünker vielleicht physisch irgendwo auch matchen könnte, ne? Also das ist auch noch Teil der Wahrheit dann in dieser Verkettung, sagen wir mal Fehlerkette, ist ja so ein schönes Wort dafür. Ja, und dann kriegst du 15 Sekunden später, da läuft gerade noch die Slow-Mo, und dann kriegst du 15 Sekunden später gefühlt schon wieder eins. So, und dann kommt das nasse Handtuch wieder angeflogen, voll Karacho in den Nacken. Und du liegst 0-2 hinten, kurz vor der Halbzeitpause und denkst dir so, wieso? Und woher? Und dass du es dann in Saarbrücken nicht mehr drehst, auch mit der Historie, die da vielleicht irgendwo noch unbewusst mit drin hängt, dass du weißt, du hast Spieler dabei, die sich da die letzten Jahre schwer getan haben. Saarbrücken allgemein, für Aue kein gutes Pflaster. Ich glaube, einmal haben sie gewonnen dort, 2011. Ne, das ist auch schon wieder 14 Jahre her. Und war eben das einzige Mal, dass Aue in einem Pflichtspiel da in Saarbrücken gewonnen hat. Und auch die gehen jetzt mit 4 Punkten nach 4 Spielen in diese Länderspielpause rein. Transfermarkt im Vergleich zu den anderen Vereinen, finde ich, Top-Job gemacht. Matthias Heidrich, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, glaube ich, in der ersten Folge. Die Positionen alle gut nachverpflichtet, die gegangen sind, auch mit den gleichen Spielercharakteren, Spielertypen, alles so 1-1 ersatzmäßig geholt. Und trotzdem, ja, im Erzgebirge die Grubenlampe, die glimmt leicht aktuell, aber die lodert nicht.
Ja, das Problem, was ich sehe, ist, wir haben jetzt die vergangene Rückrunde erlebt, wo Aue teilweise schlechten Fußball gespielt hat, am Ende auch zittern musste, ob sie nicht absteigen, all das schon unter Jens Hertel. Da hat man immer gesagt, das Verletzungspech ist groß, das war ja auch exorbitant, das muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz hat man sich natürlich ein bisschen was erhofft, jetzt nach dieser Sommervorbereitung, wo Jens Hertel seine Spieler bekommen hat, die er gerne mochte, unter anderem, oder die er gerne wollte, unter anderem Ryan Malone, wo er zum ersten Mal wirklich Zeit hatte, seine Ideen da reinzubringen, und trotzdem stehst du jetzt nach 4 Spieltagen mit einem Sieg und einem Unentschieden und 2 Niederlagen da und bekommst 4 Stück in Saarbrücken, was ja auch untypisch ist für Jens Hertel und seinen Fußball. Also so ganz ist das noch nicht aufgegangen, was man sich von Jens Hertel erhofft hat. Und nachdem jetzt die ersten 4 Spieltage gespielt sind, bin ich auch nicht ganz sicher, was der Schlüssel sein könnte, damit das, was man sich vorgestellt hat mit Jens Hertel, mit dieser Stabilität, für die er steht und so weiter, wie das Einzug halten soll. Also schon keine leichte Situation.
Jetzt am Wochenende ist Länderspielpause. Aue wird allerdings trotzdem spielen, weil es sind Landespokale. Sachsenpokal, Erzgebirge Aue spielt bei der SG Taucher 99. Die organisierte Fanszene von Aue hat ein bisschen Welle gemacht, weil sie das Spiel wahrscheinlich boykottieren werden oder weil sie das Spiel boykottieren werden. Grund dafür sind die hohen Eintritts- und Ticketpreise, die es bei dieser Begegnung geben soll. 14,45 Euro für eine Vorrundenpartie auf einem besseren Sportplatz gegen ein Landesliga-Team sind uns mittlerweile einfach zu viel, sagt die Kurve. Außerdem verkauft der SG Taucher die Tickets über eine Event-Plattform. Und warum die daran mitverdienen soll, das fragen sich die Aue-Fans auch. Der Präsident von Taucher sagt eben, dass die Kosten für einen Amateurverein eben wahnsinnig hoch sind, ne? Zusätzliches Sicherheitspersonal, Zäune, Anmieten von Toiletten, Beschallungsanlage, Mülleimer etc. Das kostet eben alles. Außerdem muss man die Tickets über so eine Plattform verkaufen, weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter eben nicht das auch noch machen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie seht ihr das? muss Landespokal für einen Zehner maximal möglich sein oder seid ihr auf der Seite von Taucher und sagt, nee, wir haben einfach so hohe Kosten, wir müssen die Preise so hoch machen. Paddy.
Ich bin der Meinung, Landespokal muss für den Zehner möglich sein, wenn der austragende Verein damit kostendeckend arbeiten kann. Wenn der Verein quasi nur höhere Ticketpreise macht, um sich daran noch zu bereichern, dann verstehe ich den Unmut der Fans schon, kann das nachvollziehen. Auch wenn das für Taucher natürlich und für alle anderen Amateurvereine natürlich auch eine gigantische Möglichkeit ist. Es ist teilweise das größte Spiel der Vereinsgeschichte, wenn du das erste Mal vielleicht so einen Gegner zugelost bekommst, im Sachsenpokal partizipieren darfst und Co. Das verstehe ich komplett. Sachsenpokal muss nicht oder Landespokal generell muss nicht möglich sein für einen Zehner, darf mehr kosten, wenn der Verein, der Amateurverein sonst wirklich halt einfach kaputt geht da dran, weil das kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein in meiner Wahrnehmung, weil ich muss mich auch ganz ehrlich davon freimachen, ich keine Ahnung, also ich habe noch nie in meinem Leben Metallzäune gebucht und Mülleimer bestellt, nochmal extra bei der Stadt oder bei der Kommune oder whatever, ich habe noch nie irgendwie vorher mal Securities gebucht, 20 Stück mehr und Ordner und keine Ahnung was. Ich glaube schon, dass sich das extrem läppert. Das kann ich mir absolut vorstellen, dass das einfach auch Kosten sind, die eben in Taucher oder generell bei einem Amateurverein nicht mal einfach irgendwo so rumliegen. Du sagst es, die meisten machen das ehrenamtlich, die da arbeiten. Und dann kann ich das trotzdem nachvollziehen, dass man sich als Fan ärgert des Gastvereins und das Gefühl vielleicht auch ein bisschen bekommt, boah, ey, die wollen jetzt hier irgendwie uns ausnutzen, da kommt mal der Drittligist aus Aue und wir sollen jetzt da quasi die Zeche dafür zahlen. Das verstehe ich irgendwo menschlich. So, weil, ne, dann ist ja auch Anfahrt, Abfahrt dabei, du musst was essen, du hast vielleicht eine vierköpfige Familie, dann bist du bei einem Sachsenpokalspiel wieder in einem dreistelligen Bereich, was einfach eine dicke Summe ist. Auf der anderen Seite, ich möchte nicht, dass irgendein Amateurverein daran kaputt geht. So, also ich bin da super zwiegespalten, weiß nicht, Küppi, wie es bei dir ist.
Also meiner Meinung nach sind 14,45 Euro in Ordnung. Das ist ein Preis, wo ich sage...
Bei 14,50 wärst du aber auf die Barrikaden gegangen, ne?
Da wäre ich richtig steil gegangen, inklusive Spruchband. Das geht so nicht. Das geht in Ordnung, finde ich. Das ist natürlich viel für zweite Runde Sachsenpokal, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn sie am Ende sagen, wir wollen 12, ist es dann in Ordnung? Das sind jetzt 2,45 Euro weniger. Also wo ziehst du die Grenze? Ich finde 14,45 Euro, das ist im Grunde gerechtfertigt für einen Verein, der selbst ehrenamtlich viel auf die Beine stellt, der selbst seine Kosten decken muss und der, genau wie du sagst, Paddy, natürlich auch sagt, das ist für uns mindestens das Spiel des Jahres, vielleicht sogar mehr. Und es wäre schon schön, wenn für unseren Verein und unsere Jugendarbeit ein bisschen was hängen bleibt, wenn da der große Drittligist kommt. Von daher ist 14,45 Euro jetzt kein Preis, wo ich sage, das geht so nicht, da muss eingeschritten werden. Die Ultras in Aue haben es für sich anders entschieden.
Ich finde das so, weißt du, also da wird dann gesagt von der Fanszene, für eine Vorrundenpartie auf einem besseren Sportplatz gegen ein Landesligateam, das klingt dann so, als wäre das was... Naja, was Schlechtes, ich sag mal so, das klingt doch einfach alles fantastisch. Also ich würde mich freuen, wenn ich, weißt du, ich war vor 2 oder 3 Jahren war ich irgendwie in dieser Runde Sachsenpokal auch in Glauchau, wo irgendwie auch auf so einem Dorfplatz vor 4000 Leuten gegen Dynamo Dresden gespielt wurde und es war ein Erlebnis, es war fantastisch, ist doch toll. Man macht dann einen neuen Ground, wie die Hopper sagen würden. Man fährt da aufs Dorf. Es ist alles ein bisschen anders. Es ist alles nicht so perfekt. Das ist doch eigentlich genau der Fußball, den wir wollen. Ja, ob man jetzt da 14,45 Euro oder 12,45 Euro zahlt. Es ist sicherlich auch so ein bisschen eine Grundsatzfrage bei den Jungs. Aber ich schätze mal, der Verein aus Taucher wird sich das schon alles überlegt haben. Und das alles durchgerechnet haben. Naja, Cottbus hat 1:1 gegen Ingolstadt gespielt. Ja, glaube ich, müssen wir jetzt nicht so wahnsinnig ausführlich drüber reden. Gigerci netzt weiterhin. Und Pele Wollitz ist ruhig geblieben dieses Wochenende. In Rostock gab es nicht so eine schöne Szene. Rostock verliert zu Hause 0:1 gegen die Zweitvertretung aus Hoffenheim. Allerdings wird die Partie überschattet von einer ziemlich harten Verletzung. Habt ihr es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Und man möchte es nicht sehen tatsächlich. Also,
furchtbar, ne?
Oh, ja.
Ich habe auch diesen Ausschnitt ganz kurz gesehen, irgendwie bei Instagram oder so. Und dann siehst du dieses, also der Rostocker Spieler fällt dem Hoffenheimer Spieler Frese so aufs Bein.
Kelvin Frese, genau.
Oh, und das Bein ist so verdreht und man ist.
Ja, und das Schlimmste ist, finde ich, an dieser Situation, wie du siehst, wie der Frese merkt, okay, ich habe Schmerzen, aber er weiß nicht genau, was passiert ist. Und dann sieht er selbst, was los ist und ihm entgleiten die Gesichtszüge, weil er genau weiß, das war's für mich für die nächsten Monate. Es ist jetzt am Ende ein Bruch am Außenknöchel, also eine ganz furchtbare Szene, wo alle auf dem Platz auch sofort festgestellt haben, dass da was wirklich Ernstes passiert ist. Unter anderem Kraus hat sich dann da vorgestellt, um den so ein bisschen abzuschirmen von den Blicken und von den Kameras, hatte selbst Tränen in den Augen, also alle Spieler, egal ob Rostocker oder Hoffenheimer, waren völlig fassungslos angesichts dessen, was sie da gesehen haben. Ja, da kann man nur schnelle und bestmögliche Genesung wünschen, weil das war wirklich ziemlich heftig.
Ja, irgendwie harte Momente immer, ne? Wenn man dann so die Mitspieler und auch die Gegenspieler irgendwie dann so angefasst irgendwie sieht. Also wie die sich dann auch so Sorgen machen. Naja. Relativ skurril noch in Rostock fand ich das Bild von den 8 Flutlichtmasten, die gerade am Stadion stehen. Also wer es nicht mitbekommen hat, in Rostock werden neue Flutlichtmasten aufgebaut und gerade ist es aber so, dass im Prinzip die alten noch stehen und die neuen schon stehen und wir ein Stadion mit 8 Flutlichtmasten hatten. Sah ganz witzig aus. Gut, wir schauen noch mal ganz kurz in die Regionalliga. Die Regionalliga macht Sachen, die Regionalliga so macht. Halle marschiert weiterhin. 6. Sieg im 6. Spiel. Wir können Lok und Erfurt, glaube ich, ganz dankbar sein, dass sie die Liga spannend halten. Oder, Küppi, was sagst du zu Lok? Minimalismus neu für sich entdeckt?
Wahnsinn, ja. Also war jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Spielen das 4. 1:0. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so in die Richtung geht das. Also die kassieren wirklich so gut wie gar keine Gegentore. 2 sind es bislang an der Zahl und ja, ziehen halt die Spiele. Ein Unentschieden, 5 Siege. Die einzige Mannschaft neben Halle, die noch gar nicht verloren hat. Lok Leipzig einfach unglaublich schwer zu besiegen. Von daher muss man an der Stelle schon mal konstatieren, dass sie diesen Havelse-Schock sehr gut weggesteckt haben, mit klugen Transfers reagiert haben, offensiv auch nochmal für Alternativen gesorgt haben, auch wenn man sagen muss, dass dieser Sieg gegen Eilenburg jetzt natürlich auch glücklich war. Also sie kriegen dieses 1:0 serviert auf dem Silbertablett, das fällt normalerweise nicht, dieses Tor. Eilenburg trifft noch den Pfosten, da war auch Glück dabei, aber Lok zieht halt diese Spiele dann am Ende auch. Und ist dementsprechend weiter mit dabei hinter einem hallischen FC, der tatsächlich extrem souverän diese Liga dominiert im Moment. Erfurt haben sie schon besiegt, Lok auf 2 Punkte dran und RWE zieht ansonsten mit Ausnahme dieser Niederlage gegen Halle aber auch nach. 5 Siege aus 6 Spielen, also diese 3, die werden tatsächlich allesamt ihrem Favoritenstatus gerecht.
So, und ein Spiel, das ist erst morgen noch. Chemie Leipzig spielt zu Hause gegen den FC Carl Zeiss Jena. Und ja, dieses Spiel ist so ein bisschen auch der Anlass, warum wir heute unseren ersten Gast begrüßen dürfen bei Im Osten geht die Sonne auf. Ich führe mal ganz kurz ein. Beim letzten Heimspiel von FC Carl Zeiss Jena gegen die BSG Chemie Leipzig im November 2024 hatte es sehr harte und große Ausschreitungen beider Fanlager gegeben. Die haben beide randaliert, es gab viele Verletzte und im Anschluss hat die Stadt Jena mehrere Hausverbote bzw. Stadionverbote erteilt. Die Fanhilfe Jena spricht da teilweise von willkürlichen Verboten. Die Stadt rückte davon nicht ab. Es geht seitdem sehr heiß her in Jena. Die Fans sind auf den Barrikaden, beziehungsweise die Ultras sind auf den Barrikaden. Auch bei den vergangenen Spielen gab es viele Protestaktionen. Und letzte Woche sind in Jena Aufkleber aufgetaucht, die Jenas Bürgermeister Benjamin Koppe sowie Andreas Kuhn, den Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft, zeigen. Und jeweils zur Persona non grata, beziehungsweise zum Feind des Jenaer Fußballs erklären. Und wir begrüßen jetzt jemanden, der da mal so ein bisschen Ordnung reinbringen kann und das alles für uns mal so ein bisschen aufdröseln kann. Per Vorder-Wühlbecke hat einen Film gemacht mit dem Titel Die Machtgier der Ultras für Exactly, für die ARD, und wird uns jetzt mal so ein bisschen berichten, was da eigentlich so los ist in Jena. Erstmal hallo Per, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Morgen.
Premierengast bei Im Osten geht die Sonne auf. Ja, die Machtgier der Ultras, du hast dich mit den Vorfällen in Jena beschäftigt, da kocht es wirklich seit Monaten. Erstmal ganz kurz, was ist da überhaupt los?
Eine sehr allgemeine Frage.
Ja, wir müssen also, alle Hörer abholen.
Es gibt sozusagen, also ich habe mich vor anderthalb Jahren das erste Mal konkret mit dieser Thematik befasst, weil ein wichtiger Punkt ist tatsächlich das neue Stadion. Muss man so ein bisschen ausholen. Jena hat also für 60 Millionen Euro ein absolutes Schmuckkästchen dahingestellt bekommen. Und die Diskussion schon vor 10, 12 Jahren, als die Planung angefangen haben, war schon immer: Was machen wir mit der Südkurve? Die Südkurve, das ist die Kurve, wo die Ultras stehen, im alten Ernst-Abbe-Sportfeld. Da standen die schon immer nebeneinander, da waren sogar noch näher dran, gab immer Probleme. Insofern haben die gesagt, klar, wenn wir ein neues Stadion bauen, müssen wir die Fanblöcke trennen. Und weil aufgrund der, sag ich mal, geografischen Situation, man hat da die Saale und die Zuwege und Brücken, hat man gesagt, wir müssen die Gästefans im Süden belassen. Und die Südkurve muss deswegen zur Nordkurve werden. Die müssen also umziehen. Und dagegen gab es also jahrelang riesige Protestaktionen. Die Kurve wollte da auf gar keinen Fall sozusagen einlenken. Am Ende hat die Stadt und auch die Polizei und der Verein, die drei Akteure, haben eigentlich eingelenkt und haben gesagt, okay, wir versuchen das. Wenn das klappt, dann ist schön. Wenn nicht, müssten sie umziehen. Das ist so ganz grob der Deal. Und jetzt gab es aber immer mal wieder Ausschreitungen, die größten eben an diesem 30. November, Gregor, den du erwähnt hast, gegen Chemie. Die haben sich provoziert, da gab es Pyro während des Spiels und nach dem Spiel hinter der Südkurve hat es dann richtig geknallt. Die Polizei ist dazwischen gegangen und dann unterscheiden sich jetzt so ein bisschen die Darstellungen, was da passiert ist. Die Polizei sagt, wir haben die getrennt, die Chemiker sind eigentlich abgezogen und dann waren auf der anderen Seite nur noch die Jena-Fans und die hätten auch abziehen können. Ihr Ausgang war frei und stattdessen, so schildert es mir die Polizei, wären die praktisch in Wellen immer wieder gekommen, hätten immer wieder angegriffen, Stangen geworfen, Flaschen geworfen, Bierzeltgarnituren, Tische, Bierbänke geworfen auf die Polizei und dann ist das ziemlich eskaliert einfach am Ende. Viel Reizgaseinsatz, Schlagstöcke und dann eben diese 79 Verletzte unterm Strich. So, das ist so diese Kerngeschichte, die man kennen muss. Und jetzt hat ein halbes Jahr lang die Polizei ermittelt und hat gesagt, so, wir haben sehr viele identifizieren können. 61 Hausverbote hat daraufhin die Stadt verhängt. Und jetzt sagt man vielleicht Hausverbote, klingt komisch, sind doch eigentlich Stadionverbote. Und auch hier Stadionverbote macht der Verein, hat er aber nicht gemacht. Und die Stadt hat so ein bisschen gesagt, so lieber Verein, wenn ihr das nicht macht, dann sind wir hier die Besitzerin des Stadions und wir nehmen unser Hausrecht in die Hand, machen davon Gebrauch und wir verhängen diese Hausverbote. Und jetzt klar, wenn man der Ultraszene sagt, gut 50 Mann von euch, darunter auch der Vorsänger, ihr dürft nicht mehr für ein Jahr ins Stadion, ist klar, dass da Alarm ist. Aber in diese Situation ist sozusagen jetzt mein Film reingekommen. Also ich habe, wie gesagt, vor anderthalb Jahren damit mit dem Thema mich befasst. Im Dezember bin ich richtig eingestiegen und dass das jetzt praktisch so hochkocht, ist schön für so einen langen Film, dass er einen aktuellen Aufhänger hat. Aber es geht natürlich um andere Dinge. Es geht ganz grundlegend davon, wie viel Macht haben die Ultras in Jena beim FC Carl Zeiss? Wie leben sie die aus? Wie erweitern sie diese Machtbasis? Wie verhalten sie sich? Und mir haben einfach ganz viele Leute gesagt, sie haben Angst. Sie haben Angst vor dieser Atmosphäre, vor den Ultras. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, sie sind konkret bedroht worden. Andere sagen, nicht wirklich konkret, aber sie fühlen sich bedroht. Dann gibt es diverse Geschichten, die mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft liegen, wo also auch Nachrichten, wo WhatsApps verschickt worden sind. Und die Überschrift ist so ein bisschen Klima der Angst. Und das habe ich beleuchtet und ausgeleuchtet. Und diese Hausverbote, wie gesagt, sind im Moment eigentlich nur eine Situationsbeschreibung, dass da gerade eine Eskalation im Gange ist und dass sich die Akteure, nämlich Stadt und Polizei und Ultras zusammen mit dem Verein, einfach, dass sie nicht wirklich zusammenkommen und dass da ein großer Konflikt ist.
Aber vielleicht können wir mal kurz, bevor wir über verschiedene Szenarien sprechen, die du jetzt vielleicht auch mit deinem Kenntnisstand so erwartest in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten, was da jetzt passieren kann in verschiedene Richtungen. Du hast es schon so angesprochen, Thema Angst, und auch wir müssen uns ja ehrlich machen, dass es, also wir sind ja nicht der beste Freund von jedem in dem Job, den wir machen. Wie ging es dir denn so als Mensch, wenn du da so rumrecherchierst in vielleicht auch Ebenen, wo du auch vielleicht berechtigt Sorge hast, mal eine Nachricht zu kassieren oder sowas? Also wie ist denn das so, in diesem Feld zu recherchieren, in dieser Ebene?
Also es ist natürlich schon ein bisschen seltsam, weil natürlich die Leute, mit denen ich geredet habe und die sagen, sie haben selber Angst, sagen natürlich auch zu mir, Per, sei vorsichtig. Ja? Ich habe viele Nachrichten, pass auf dich auf, ach, du drehst da, gehst du da alleine hin? Ich habe natürlich auch die Ultras angefragt, gehört zur journalistischen Recherche dazu, immer beide Seiten anfragen, und es hat, sag ich mal, so halb geklappt. Wir haben uns getroffen. Kann ich, glaube ich, auch sagen, der Flori Zweigler und ich kann Flori Zweigler als Namen nennen, weil der auch Geschäftsstellenleiter bzw. stellvertretender Geschäftsstellenleiter ist beim FC Carl Zeiss, also auch nicht so ganz einfach. Ja? Also man hat einen Ultra-Vorsänger, der im selben Moment auf der anderen Seite beim Verein arbeitet in der leitenden Funktion. Mit dem habe ich mich getroffen, wir haben sehr, sehr lange gesprochen, und jetzt ganz persönlich war das ein sehr gutes Gespräch. Ja? Also angenehmer Typ in dem Sinne, intelligent, hat auch die Problematik, sagt dann oft so, ja, ich kann verstehen, dass man das so sieht und so. Und dann ist er natürlich bei manchen Dingen, ist er vielleicht doch einfach Ultra, ne, wo er sagt, das ist dann so, da redet man auch nicht drüber, oder das dürfen wir als Ultras vielleicht, oder wir sind eben Ultras, da macht man das so. Also insofern, dieses Gespräch war gut, wir wollten dann
logisch. Zum Beispiel, Per, sag mal kurz, was sind das für Dinger, wo er sagt, ist jetzt halt so?
Also es ist zum Beispiel ein Jüngerer oder ein Fußballer ist krankenhausreif geschlagen worden nach einem Spiel hinter dem Fanhaus, und da hieß es dann so, ja, der ist halt ein Fascho. Wo ich dann sage, ist jetzt nicht so eine richtige Rechtfertigung. Oder wenn ich zu ihm gesagt habe, es ist nicht schlau, wenn ihr diese Drohungen verschickt. Selbst wenn es nur eine Nötigung ist, ist es nicht schlau, ja? Und dann, ja, wir sind halt unbequem, oder auch diese Spruchbänder, ja? Wenn man natürlich die Stadt, den Sicherheitsbürgermeister, den Polizeichef, den Chef der Stadionbetriebsgesellschaft, das ist echt, mit dem muss man jeden Tag zusammenarbeiten, die werfen doch ein paar hunderttausend Euro jedes Jahr an den Verein. Wenn man die beleidigt, ist nicht schlau, ja? Und dann war so ein bisschen, ja, wir sind halt Ultras, das wären so Beispiele, Alex.
Wie schätzt du die Situation ein für den FCC? Also siehst du eine Lösung für diese Gesamtproblematik? Du hast schon geschildert, dass da noch viel mehr dahinter steckt als nur die Nachwehen dieser Krawalle vom letzten November, nämlich die Thematik Südkurve bleibt, enge Verzahnung zwischen Ultras und Verein, was grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes sein muss, aber in einer solchen Situation sorgt es natürlich für ein gewisses Konfliktpotenzial. Was sind so deine Gedanken rund um den FCC? Wie kann man diese Situation auflösen, dass es am Ende für alle Seiten ein sauberes Bild abgibt?
Also erstmal, Alex, halte ich es auch für wichtig, was du angedeutet hast, ist natürlich vollkommen okay, dass Ultras sich auch in Profivereinen einbringen. Ne? Die haben da ein Recht, Ultras sind eine Gruppe wie, sag ich mal, Sponsoren, Politik, Polizei, ne? In dieser Gemengelage gehören die Ultras auch dazu, und es gibt ja auch genug Vereine in Deutschland. Wir gucken zum HSV, wo jetzt ein Ex-Ultra-Präsident geworden ist, und viele sagen, das scheint ganz gut anzulaufen. Der war im Aufsichtsrat vorher. Kai Bernstein kennen viele vielleicht noch von Hertha BSC, der war Vorsänger bei den Harlequins, ne? Der ist auch Präsident gewesen und angeblich ein guter, wird mir gesagt. Das heißt, das kann man schon machen. Ja? In Jena sehe ich so ein bisschen so, wenn man so auf dieser, also man kann nicht sagen, wir sind hier die coolen Ultras und wir leben nur nach den Ultra-Regeln und wir wollen aber trotzdem bei so einem Verein irgendwie mitsprechen. Das wird schwierig, ja, da muss man Abstriche machen, da muss man auch mal zurückgehen, und im Moment ist so mein Eindruck, es muss ganz intensiv deeskaliert werden, die müssen ganz krass zurückrudern, ja, und statt zurückzurudern, machen sie so eine Aufkleberaktion nochmal. Wo ich sage, das ist natürlich nochmal Öl ins Feuer gegossen, ja, wo ich sage, also es brennt schon lichterloh, und dann kommen die Ultras, juhu, wir schütten nochmal hier einen Eimer Öl rein, dass es eine richtige Stichflamme gibt. Also das heißt, da müsste richtig zurückgerudert werden, da müssten am Ende vielleicht auch alle Parteien gucken, wo sie zurückrudern können. Und dadurch, dass es halt auch viele strafrechtlich relevante Dinge im Moment gibt, wird es ohnehin haarig für einige.
Aber Per, wenn ich, also ich bin voll bei dir, dass das so die Wunschlösung wäre und die Traumlösung jetzt mit deinem Kenntnisstand. Du bist natürlich viel intensiver und näher dran als wir. Jetzt mal ehrlich, für wie realistisch hältst du das aktuell?
Die müssen zurückrudern. Wenn sie es nicht machen, droht da echt der große Knall. Also ich sage jetzt mal, so ein Szenario ist ja zum Beispiel, jetzt werden Dinge durchgesetzt. Irgendwelche Fahnen dürfen nicht mehr hängen, weil irgendwelche Notausgänge nicht ne, solche Sachen. Und dann sagen die Ultras vielleicht, ändern wir nicht. Und dann sagen die, dann pfeifen wir das Spiel nicht an. Und jetzt mal nur extremer Fall, das Spiel findet nicht statt. Ausfälle, gut. Fernsehgeld können wir jetzt vielleicht ein bisschen vernachlässigen, aber die Sponsoren, die Ticketpreise, die Ticketkarten, die können zurückverlangt werden. Die Sponsoren könnten sagen, naja, wir haben die Gegenleistung gar nicht bekommen. Da habe ich sofort, sage ich mal, ein sechsstelliges Loch. Und dann wird es ganz schnell eng, glaube ich, finanziell für den FC Karlsheiß. Also ich glaube, die Ultras müssen so ein bisschen mitkriegen, dass sie da mit dem Feuer spielen. Und es kann halt auch richtig explodieren. Es kann richtig gegen die Wand fahren.
Wie ist jetzt der Status quo? Also auf welcher Ebene befinden wir uns gerade? Also es muss ja irgendwo irgendwann einmal auch jemand irgendwie ein Gesprächsangebot machen oder so. Also wer ist jetzt am Zug für dich? Wer muss jetzt mal eine Mail schreiben, die nett gemeint ist?
Sehr schön, Paddy, mag ich gern. Ich glaube, der Verein. Ja, ich glaube, der Verein muss jetzt, der ist in der Pflicht, weil man kann sehr stark den Eindruck gewinnen, dass der Verein sich im Moment nicht traut, sich von den Ultras abzuheben. Das ist quasi fast eins. Also der Verein vertritt quasi die Ultra-Meinung. Und ich glaube, der Verein muss jetzt mal ein bisschen Rückgrat zeigen und sagen, so, wir wollen das so nicht und wir müssen vielleicht auch mal einen Pflock einschlagen und wir müssen vielleicht die Macht der Ultras auch mal begrenzen. Ich habe so ein paar kleine Beispiele, die ich ganz nett fände. Also es gibt ganz viele Banner, die Polizei beschimpfen, also All Cops are Bastards, dann dieser, ich weiß nicht, ob alle diese polnische Abkürzung kennen, die da immer hängt, sehr derb, will ich jetzt gar nicht sagen, was das heißt, sehr derb gegen die Polizei, und in der Stadionordnung steht aber, das ist verboten. Ja, und der Verein sagt aber, ja, freie Meinungsäußerung, können wir nichts machen. Nee, Quatsch, steht in der Stadionordnung, in der Hausordnung dieses Stadions. Das könnte man durchsetzen. Wenn einer eine Thor-Steiner-Jacke anhat, dann wird er sofort rausgezogen, weil es in der Stadionordnung steht. Aber wenn die Ultras All Cops are Bastards auf ihren T-Shirts und auf ihren Fahnen und sonst was haben, dann ist das irgendwie in Ordnung. Ja? Also das ist für mich ein bisschen zweierlei Maß. Und ich denke, dass der Verein da mal einen Pflock einschlagen muss und da sagen, wir müssen mit allen reden, auch mit den Ultras, aber eben genauso müssen sie mit der Stadt und der Polizei klarkommen.
Ja, es bleibt zu hoffen, dass in Jena irgendwie an einem Strang gezogen wird und sich vielleicht alle mal wieder auf irgendwas Gemeinsames besinnen. Positives Beispiel für mich in der letzten Woche, die Summe des Crowdfundings, was für den alten Stadionturm gesammelt wurde. Ja, da wurde ja erreicht, dass über 150.000 Euro gesammelt wurden und der alte Stadionturm erhalten wird. Ich glaube, viele Jena-Fans wollten das gemeinsam und haben das auch gemeinsam geschafft. Vielleicht ist das irgendwie so ein kleines Symbol sein für eine Zusammenarbeit, die positiv in die Zukunft gerichtet ist. Vielen Dank, Per, für deine Einblicke in den Film Die Machtgier der Ultras. Ab heute in der ARD-Mediathek. Wir werden uns das alle anschauen und die Geschehnisse in Jena in Zukunft natürlich weiter beobachten. Und ihr sollt das euch natürlich auch alle anschauen. Vielen Dank für diese Einblicke und habt eine gute Woche.
Gerne, danke an euch.
Ja, soweit zu den Geschehnissen in Jena. Vielen Dank nochmal an Per von der Wühlbecke. Der Film ist zu sehen in der ARD-Mediathek und natürlich auch auf YouTube. Könnt ihr euch alle anschauen, die Machtgier der Ultras. Ja, Jungs, wir haben es schon gesagt, nächste Woche Länderspielpause, aber es ist natürlich trotzdem was los. Wir schauen hier ja auch immer nochmal auf Folgendes.
Regionalliga-Aufstiegsregel-Reformrubrik.
Ja, in der Regionalliga-Aufstiegsthematik tut sich einiges und wir haben auch letzte Woche schon darüber gesprochen. Am kommenden Wochenende gibt es das sogenannte Nicht-Aufstiegsspiel. Der Chemnitzer FC wird quasi ein Soli-Spiel in Oberhausen machen gegen Rot-Weiß Oberhausen am Samstag. Und ich glaube, wir drei werden alle vor Ort sein, oder?
Ja.
Jungs, freut ihr euch?
Das ist wirklich schräg, muss man sagen, weil wir uns ja mittlerweile seit 6 Wochen jeden Montag hören und wie wir vorhin erfahren haben, Gregor träumt auch schon von Paddys Badehose und wir haben uns aber noch nie zu dritt in Real Life getroffen und das ändert sich wo? Nicht irgendwo in irgendeinem Stadion der Regionalliga Nordost, sondern in Oberhausen im Stadion Niederrhein. Ist schon eine kuriose Konstellation, muss man sagen, aber schön, weil der Anlass natürlich auch cool ist. Dieses Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und Rot-Weiß Oberhausen, um Geld und Aufmerksamkeit einzusammeln für dieses so wichtige Anliegen. Ich freue mich drauf, auf das Spiel und auf euch, Jungs.
Ja, in Oberhausen, wir sehen uns das erste Mal an der Playa oder so, aber Oberhausen ist auch okay.
In Oberhausen geht die Sonne auf, würde ich mal sagen.
In Oberhausen geht die Sonne auf, richtig. Samstag wichtig, vielleicht, man kann auch dazu sagen, ne? Vielleicht ist es gar nicht so unwichtig auch zu sagen, man unterstützt sozusagen mit diesem Soli-Ticket, was du angesprochen hast, auch diese Aufstiegsinitiative, die natürlich auch irgendwo bezahlt werden muss, die eine Menge Geld kostet, Reisekosten und ganz viel Bürokratie und Co., was man da abchecken muss und so weiter und so fort. Also es gibt Tickets für das Spiel, das ist das eine. Und jeder, der irgendwie da in der Nähe wohnt oder hinfahren möchte, ist auch angehalten, das zu tun, nach Oberhausen. Da wird gekickt und man kann, wenn man jetzt nicht kann, trotzdem für, ich glaube, einen Fünfer, es ist ein schlanker Taler, ein Soli-Ticket erwerben sozusagen und das Geld geht alles 100% rein in diese Aufstiegsreform, in diese Initiative. Das heißt, man kann da auch wirklich, wenn man Fußballromantiker ist oder einfach ein fairer Sportsmann und sagt, Meister müssen aufsteigen, einfach auch dafür sorgen mit einem Soli-Ticket, dass man dann einen kleinen irgendwie Beitrag dazu leisten kann, wenn man das möchte. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt.
Und auf eine Sache habe ich mich ganz besonders gefreut, weil heute auch hier noch jemand in diesem Podcast zu Wort kommt. Das ist natürlich Gänsehaut, eine Lok Leipzig-Legende, würde ich gerade mal sagen. Lothar Matthäus war letzte Woche auf einer Veranstaltung in Zwickau und hat sich am Rande dessen auch zur Aufstiegsreform geäußert. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und schieben das hier auch nochmal kurz ein.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen und da wird jetzt schon seit Jahren diskutiert. Es gibt 3 Regionalligen, die immer ihre Playoffs spielen müssen. Gehört der Nordosten dazu, der Norden dazu und Bayern natürlich. In Nordrhein-Westfalen hat es eine Regionalliga West und Südwest, die steigen direkt auf jedes Jahr. Und ich bin der Meinung, du kannst dich nicht das ganze Jahr quälen, erfolgreich sein, vielleicht auch eine Meisterschaft souverän gewinnen und dann kommt es auf 1 oder 2 Spiele an. Der Lohn wird dir genommen für ein ganzes Jahr Arbeit und da hoffe ich, dass der DFB oder die DFL schnellstmöglich eine Lösung findet, um eben, dass alle 5 aufsteigen. Oder sie machen 4 Regionalligen. Aber es kann nicht sein, dass du als Meister im Endeffekt oder ein Meister auf der Strecke liegen bleibst.
Ich glaube, damit können wir sagen, das, was Lodder sagt, das ist auch Gesetz. Unsere Meinung. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht diese Woche. Alex, ich hoffe, du bist dann nächste Woche, sitzt du dann auch in Lederhose auch vorm Podcast-Mikro? Mal schauen.
Überlege ich mir
in Oberhausen. Dann. Ich hoffe, du stehst mit Lederhosen in Oberhausen. Das wäre ein bisschen witziger.
Das kann ich noch nicht garantieren. Lederhosen nach Oberhausen.
Es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir hatten unseren ersten Gast. Ey, mega cool. Das war auch super. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns kommenden Samstag. Und an den Rest bitte kommentiert weiterhin, schickt uns weiterhin eure Geschichten. Da kommen wirklich echt coole Sachen bei rum. Das macht Spaß, davon zu lesen und auch darüber dann hier zu sprechen. Liked, teilt, kommentiert weiterhin, abonniert die Glocke und hört gerne bitte auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, im Osten geht die Sonne auf. Tschüss Jungs, vielen Dank.
Tschüss und rein, ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.